Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr gerade einen veganen Januar hinter euch gebracht. Vielleicht lebt ihr sowieso flexitarisch mindestens oder ihr seid hingebungsvolle Fleischesser. Auch wenn diese Gruppen kulinarisch vielleicht nicht immer gut zusammenkommen, bei uns im Hörsaal klappt das. Der folgende Vortrag ist für alle geeignet.
Tierhaltung und Fleisch, letztlich, ja, das klingt furchtbar, aber sie sind der Motor der Zivilisationsentwicklung. Sozialer Aufstieg in den frühen Hochkulturen bedeutet vor allem Zugriff auf Fleisch. Vielleicht sind eben dann In-vitro-Fleisch oder Beyond Meat schon die Vorboten einer Post-Fleisch-Ära. Was darf der Mensch in einer Demokratie essen, wenn andere hungern? Stirbt Fleisch aus?
Große Fragen, die alle, unabhängig von ihren Vorlieben oder Verträglichkeiten beim Essen, interessieren dürften. Aufgeworfen werden sie hier von Gunter Hirschfelder. Er hat an der Universität Regensburg den Lehrstuhl für vergleichende Kulturwissenschaft inne. Ganz ursprünglich wurde er mal als Historiker promoviert. Er forscht zur Ess- und Trinkkultur. Eins seiner Bücher heißt Bier, die ersten 13.000 Jahre. Und er forscht auch zu Ritual und Brauchtum. Und ich würde sagen, im Tiereessen kommt beides zusammen. Ess- und Trinkkultur und Ritual. Sein Vortrag hat den Titel Tier und Fleisch im 21. Jahrhundert. Er hat ihn an der Universität Leipzig gehalten, am 9. Januar 2024 als Beitrag zum Studium Universale unter dem Motto Leben im Umbruch. In seinem Vortrag wird er diesen Umbruch auf unseren Tischen genauer in den Blick nehmen.
Tier und Fleisch im 21. Jahrhundert, das ist, weiß Gott, ein spannungsreiches und großes Thema und letztlich ein unmögliches Thema, weil Wissenschaft auf Daten basiert und aus der Zukunft liegen eben keine Daten vor. Und deshalb ist die Geschichte der Prognostik natürlich auch die Geschichte ihres Nicht-Eintreffens. Aber wir sind natürlich als Demokraten und als Wissenschaft gehalten, uns trotzdem mit diesen Dingen zu beschäftigen und zu versuchen, naja, in irgendeiner Form die Planung der Zukunft dann letztlich vorzubereiten. Und das tun gerade in Bezug auf unser Thema Fleisch und Tier, und ich bin froh, dass wir hier so ganz unterschiedliche Disziplinen versammelt sind, tun das letztlich viele. Und man hat, wenn man so in die Gesellschaft schaut, und in die Gesellschaft schauen heißt heute vor allem in die Medien schauen, den Eindruck, dass die ganze Welt ein einziger Tier- und Fleischskandal ist, dass sozusagen nichts mehr normal ist und das Fleisch eigentlich überhaupt ein Skandalon ist. Aber historisch betrachtet und strukturell betrachtet sind Tierhaltung und Fleisch letztlich, ja, das klingt furchtbar, aber sie sind der Motor der Zivilisationsentwicklung. Am Vorabend der Sesshaftwerdung haben die Menschen vor ungefähr 10.000 Jahren gelernt, Tiere zu domestizieren, ein enges Verhältnis zu Tieren aufzubauen, und zwar zu einem wechselseitigen Nutzen. Was heißt wechselseitiger Nutzen? Wir benutzen Tiere und dafür schützen wir die Tiere auch und ermöglichen ihnen das Leben. All diese Fragen kann man ganz kontrovers diskutieren. Wenn Sie meine persönliche Haltung zu Tier und Fleisch wissen wollen, ich bin nicht für oder gegen Fleisch oder für oder gegen irgendwas. Wir versuchen an der Uni Regensburg und an Universitäten insgesamt Wissenschaft zu betreiben. Und das heißt erstmal richtige Fragen zu formulieren und Daten auszuwerten und nicht irgendjemandem individuelle Entscheidungen vorzugeben. Das Tier, Motor der Zivilisationsentwicklung, Beginn von Ackerbau und Viehzucht, und seitdem erst entwickeln sich Sesshaftigkeit, Hochkulturen, Religionen und Zivilisationen. Wir können einen weiten Bogen spannen, den ich gleich noch etwas kürzer spannen werde und etwas enger ziehen werde. Wir können einen weiten Bogen spannen in meine Schulzeit in den 1960er Jahren. Wir bekamen Wurstbrote für die Schule, zu Hause vielleicht Frikadellen, und wir glaubten zu wissen, Milch ist total gesund, brauchen wir zum Wachsen, hat Eisen, Vitamine, Fett und so weiter. Wenn ich meinen Studierenden oder unseren Studierenden an einer normalen Universität wie Regensburg heute ein Glas Milch hinstellen würde, und zwar ein Glas Kuhmilch, dann wären die skeptisch, die würden sich fragen, und die fragen auch, bin ich für Massentierhaltung? Oder viele bei solchen Experimenten, die wir immer wieder machen, bei solchen Spielchen vielleicht auch, fragen dann, verhöhne ich vielleicht die Veganer? Habe ich denn vielleicht gar keine Ahnung von Keimbelastung und so weiter? Und die Frage ist für uns, wie konnte es so weit kommen und wo geht die Reise hin? Die Fragen, die Sie ja gerade hier formuliert haben. Was kann ich heute machen in der kurzen Zeit? Weniger, als Sie alle hoffen natürlich. Als Kulturwissenschaftler sowieso nicht viel. Ich habe erst einige Vorbemerkungen. Dann sage ich etwas zur Ausgangslage, zum System der Ernährung heute, weil das der Dreh- und Angelpunkt für unser europäisches und für unser globales Verhältnis mit Lebensmitteln überhaupt ist. Dann komme ich ganz kurz zu einer historischen Perspektive, die wir immer einziehen müssen und immer verstehen müssen, weil alles Seiende doch Gewordenes ist und wir Gegenwart nur verstehen können, wenn wir eine historische Perspektive mit berücksichtigen. Wenn ich dann noch nicht zu viel Zeit verplempert habe, komme ich kurz zur Ernährungskommunikation im Digitalzeitalter, weil die für dieses Spannungsverhältnis, in dem wir heute leben, doch ganz zentral ist. Und am Schluss sage ich noch ganz kurz die Zukunft voraus. Ja, wenn Sie jetzt sagen, das ist irgendwie alles vielleicht so dahergesagt, dann stimmt das einerseits. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns an der Uni Regensburg doch auch auf einer ernsthaften und intensiven Weise mit dem Thema Fleisch. Und wir haben gerade ein Projekt, so ein BMBF-gefördertes Projekt zum Thema Fleisch zum Abschluss gebracht, wo es letztlich an 5 Standorten mit zentral an der Universität Regensburg über Jahre hinweg doch darum geht, die Strukturen herauszufinden, wie es dazu kommen konnte, dass Fleisch von einem Symbol für Wohlstand und Gesundheit und gutes Leben im 19. Jahrhundert und teilweise heute global dazu kommen konnte, dass für einen Großteil der Bevölkerung und vor allem für einen Großteil des medialen Diskurses Fleisch heute zu einem Symbol geworden ist für einen nachlässigen Umgang mit dem eigenen Körper und für Weltzerstörung. Und nur wenn wir diesen Mechanismus strukturell verstehen und dekonstruieren können, können wir überhaupt eine vernünftige Landwirtschafts- und Fleisch- und Ernährungspolitik machen und die auch kommunizieren und Leute abholen und Zukunft sozusagen hier gemeinsam gestalten. Und darum geht es dann strukturell doch in diesen ernsthaften Sachen eben auch. Zur Ausgangslage. Ernährung und Fleisch sind die elementaren Themen unserer globalen Zukunft. Warum? Die Weltbevölkerung beträgt heute 8 Milliarden, laut UN 2050 ungefähr 10 Milliarden. Und die Kenndaten kennen Sie. Wir haben Global Warming, wir haben Bodenerosion, wir haben Wasserknappheit. Das führt dazu, dass sich die Agrarproduktion nicht unbedingt steigern lässt. Und wegen wachsender Konflikte und Kriege ist es heute wahrscheinlicher als noch letztes oder vorletztes Jahr, dass die globale Agrarproduktion in den nächsten Jahren sinken könnte. Eine Gleichung mit vielen Unbekannten und Risiken. Wir haben also wirklich einen strukturellen und fundamentalen Handlungsbedarf dann hier. Und wir müssen natürlich auch über das Tier sprechen. Laut FAO stammen 14,5% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Tierproduktion. Besonders problematisch ist natürlich das Rind. Das Verdauungsmethan ist 25 Mal klimaschädlicher als CO2. Rinder sind für 65% der Emissionen verantwortlich, Schweine für 9%, Geflügel für 8%. Und wir haben natürlich jeweils eine ganz unterschiedliche Feed-Conversion-Rate, also Tiere sind unterschiedlich effizient. All das spielt in den globalen Diskussionen in der Zukunft, wo es um Stoffkreisläufe geht und so weiter, sicherlich eine Rolle. Ernährung ist für uns alle auf allen Ebenen hochrelevant. Da kann man kaum auf Produkte verzichten, die ganz am Anfang der Erfolgsgeschichte der Menschheit und der Zivilisation stehen. Oder kann man doch drauf verzichten? Wir haben neben der globalen ökologischen Ausgangslage und der ökonomischen Ausgangslage natürlich auch einen innergesellschaftlichen Handlungsdruck, was Ernährungsfragen anbetrifft. Fehlernährung produziert heute allein in Deutschland Folgekosten in Höhe von ungefähr 17 Milliarden Euro jährlich. Was bedeutet das für uns? Wir brauchen strukturelle Forschung, wir brauchen viel Forschung auf all diesen Gebieten, wir müssen zusammenarbeiten und wir brauchen vor allem einen unaufgeregten Dialog über diese ganzen Dinge. Sie dürfen trotzdem gerne protestieren hier oder mitdiskutieren, das tun wir gleich noch hinreichend. Wir kommen zum ersten Punkt, zum System der Ernährung heute. weil sich darum ja letztlich alles dreht. Die Ernährungskultur der Gegenwart ist dafür verantwortlich, wie wir Ernährung wahrnehmen, wie wir Ernährung diskutieren, wie wir Ernährung ausgestalten, wie wir Fleischpolitiken betreiben und so weiter. Und deshalb jetzt ein kurzer Staccato in 8 Abschnitten. Der erste Punkt: Der deutsche Ernährungsdialog ist dominiert von Angst. Angst vor Gift, Angst vor Gentechnik, Angst vor Fettleibigkeit, Angst vor Krebs, Angst vor großem CO2-Fußabdruck, vor Water Footprint und so weiter. Wir haben eine ganz massive Vertrauenskrise, in der wir doch irgendwie alle drinstecken. Ich übrigens auch fast jeden Tag. Ich wechsle meine Ernährungspräferenzen andauernd, bin andauernd verunsichert und so weiter, wie die meisten Menschen in unserer Gesellschaft eben auch. Und wenn ich den Studierenden heute bei uns erzähle, dass wir in Europa die ausgewogenste, beste, reichhaltigste und für die Massen der Bevölkerung auch gesündeste Ernährung aller Zeiten haben, dann glauben sie das null. Aber wie gesagt, wir haben keine Qualitätskrise, sondern wir haben vor allem eine Vertrauenskrise. Zweitens, das System der Ernährung. Die Kommunikation über Ernährung appelliert an die Vernunft. Die spielt bei der Nahrungsauswahl aber gar nicht so eine große Rolle. Strukturell wichtiger sind andere Faktoren, die wir hier sehen, von der Geschichte und der Tradition über das Klima bis zur Politik. Aber beim Essen ist uns das alles gar nicht bewusst. Und wir können aus der Perspektive der Wissenschaft sagen, die Logik der Esskultur lässt sich entschlüsseln, aber der Einzelne handelt eben doch irrational. Warum? Weil zwischen Hunger und Essen das kulturelle System der Esskultur steht und deshalb stillen wir unser Hunger doch eben vor allem mit gelernten Methoden oder mit solchen, von denen wir glauben, dass sie Akzeptanz gibt. Beides bringt Sicherheit. Und wenn Sie jetzt sagen, die gelernten Methoden, die gelten bei mir gar nicht, ich mache alles ganz anders, dann können wir hier durch Leipzig gehen und können mal durchdeklinieren, was wir an To-Go-Angeboten an Ernährung haben. Da werden Sie sagen, die ganze Welt ist in Leipzig zu Gast auf dem Teller. Wir machen das gar nicht traditionell. Aber wenn wir naturwissenschaftlich rangehen und wir schauen uns Wirtskomplexe an, wir schauen uns etwa den Säuregrad der Ernährung an und so weiter, dann sehen wir, dass wir uns strukturell eben doch in langen Traditionslinien dann bewegen. Der dritte Punkt und vielleicht der wichtigste Punkt ist der Ordnungsfaktor Psychologie. Das bedeutet, Gefühl ist stärker als Kopf. Ernährung denken wir kognitiv. Wir wissen ja, was gesund ist, aber das Essen ist in hohem Maße situationsgesteuert. Egal, ob wir uns vor dem Restaurant besuchen, überlegen, was wir gerade gesundes essen wollen und dann was ganz anderes bestellen, ob wir an der Ernährungstheke sind und so weiter. Außer beim Hund, da spielt die Psychologie nicht so eine große Rolle. Aber die europäische und die deutsche Politik tun in den letzten Jahrzehnten kaum was anderes als Imperative auszusprechen und das ist strukturell problematisch. Der nächste Punkt, viertens, Menschen suchen Sicherheit und zwar suchen sie Sicherheit als Reflex auf unsere Wendezeit. Die Leitperspektive, das analoge und übersichtliche Industriezeitalter mit seinen klaren politischen Lagern ist verschwunden und im neuen digitalen und lebensstilorientierten Zeitalter finden wir uns noch nicht so recht zurecht. Die Spielregeln sind eigentlich noch gar nicht klar und deshalb suchen wir in unserer Vertrauenskrise eine Bewältigungsstrategie und Essen ist zum großen Teil eben eine Bewältigungsstrategie. Das können sein Tradition, Religion oder Lebensstile. Und bei allem spielt Fleisch eine ganz große Rolle. Der fünfte Punkt, der so wichtig ist für die Esskultur der Ernährung, für die Esskultur der Gegenwart und gerade für das Thema Fleisch, ist die Entfremdung. Wir waren früher Experten für Lebensmittel. Wir haben die Sachen nach Haptik und Konsistenz gekauft und wir haben Tiere danach beurteilt, wie sie wachsen, wie wir sie kennen, wie wir die Rassen kennen. Wir konnten mit Fleisch umgehen, wir konnten Fleisch schneiden und so weiter. Und zwar ein Großteil der Bevölkerung bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ist das eine Bevölkerungsmehrheit. Wir haben uns entfernt von diesen Dingen. Der gesellschaftliche und der ökonomische Fortschritt machen das nicht mehr nötig, dass wir selber Tiere halten und schlachten. Die Lebensmittel sind jetzt standardisiert und verpackt. Wir haben unsere Kompetenz delegiert. Früher habe ich gesagt an Dr. Oetker, heute würde ich sagen an Dr. Google. Die Menschen können die stoffliche Qualität von Lebensmitteln kaum noch beurteilen. Wir sind im visuellen Zeitalter. Die Ästhetik ist wichtiger als die Inhaltsstoffe. Das sehen wir in der Lebensmittelwerbung, das sehen wir in der Eventgastronomie sehr stark. Und wenn wir Sensoriktests und Experimente machen, sehen wir sehr stark, wie Menschen überhaupt überrascht sind, dass Dinge nach etwas schmecken, weil wir während des Essens auf ganz unterschiedliche Weise auf den Geschmack reagieren und andere Marker eben haben. Der sechste Punkt: Essen ist immer auch Ideologie heute und wir haben neue Ideologisierungen. Bis 1989 haben wir im Gegensatz im deutschen Sprachraum, eigentlich in Europa gedacht, zwischen Kapitalismus und Sozialismus oder nach politischen Parteien. Dann kam nach 1990 eine neoliberale, ideologiefreie Generation und jetzt kommen die Ideologien doch irgendwie zurück. Das sind Komplexitätsreduktionen aber nur. Und deshalb auch die große Bedeutung von Fairtrade oder ethisch korrektem Essen, die Trends zu vegetarisch oder vegan oder laktosefrei. Viele suchen eben eine Orientierung und oft auch egal, ob sie Laktose vertragen oder nicht. Und wir haben in den USA ziemlich genaue Forschungen, die sagen, wie groß ist der Anteil von Menschen mit klaren Intoleranzen und wie groß sind die Verkaufszahlen. Und Menschen kaufen gerade in den letzten Jahren nochmal zunehmend Produkte, die sind eben free von, also frei von irgendwas, von was auch immer, weil das eben die neuen Sicherheitsanker dann eben sind. Und unter diesem Gesichtspunkt kann Religion auch die Funktion von Ideologie haben, gerade auch was Ernährung eben anbetrifft. Und wir sehen das sehr deutlich bei Studien von Menschen mit einem internationalen Hintergrund. Da ist die tatsächliche Glaubensverankerung, die theologische Tiefe oft nicht so stark orientiert, wie es das vehemente Einfordern für bestimmte Lebensmittel, die dann zum Beispiel halal oder koscher sind, eben ist. Der vorletzte Punkt, Essen und Körperstyling. Körperstyling ist natürlich heute für eine jüngere Generation das entscheidende Wort. Körperstyling wird immer wichtiger. Essen ist dazu das zentrale Instrument von der Diät bis zum Bodybuilding. Und es ist natürlich heute besonders wichtig, an einem dynamischen Arbeitsmarkt Fitness zu demonstrieren. Da gehört der gestylte Körper dazu. Und für die unter 30-Jährigen sind die netzbasierten Kennenlernportale dann nochmal ganz besonders zentral. Man muss gut aussehen, weil man sonst bei der Partnersuche oder Partnerinsuche weggewischt wird. Und deshalb spielt Körperstyling und das Begriffspaar Essen und Körperstyling eine super wichtige Rolle. Das schafft für uns natürlich eine ganz andere Logik. Für uns hier sind Gesundheit und Fitness Produkte wie Produkte wie Kartoffeln oder Zwiebeln, Milch oder Butter wichtig, wenn wir über Körperstyling nachdenken. Aber Trend im Bereich Körperstyling und Bodybuilding sind dann heute eher Dinge wie Eiweißshakes, Health Food oder Functional Food. Und wir als Wissenschaft, wir als Politik versuchen immer wieder in eine gesunde Ernährung zu appellieren und eine ausgewogene Ernährung zu appellieren. Aber ein Großteil der Bevölkerung, die versucht eben auf solche Körperstyling-Instrumente zuzugreifen, die wollen sich eben gerade nicht ausgewogen ernähren, sondern sie wollen sich ja bewusst einseitig ernähren. Da haben wir vor allem die schweigende Mehrheit der Bodybuilding-Fraktion, für die Ausgewogenheit sekundär ist und die Eiweißorientierung dann eben primär ist. Und wenn wir über Fleisch der Zukunft nachdenken, dann sehen wir natürlich, dass wir in weiten Bereichen der Gesellschaft letztlich sozusagen eine Anti-Fleisch-Kommunikation haben, weil viele Menschen eine bewusste Ernährung, eine körper- und gesundheitsorientierte Ernährung so betreiben, dass sie Fleisch dämonisieren. Und wenn wir Fleisch genau diskutieren würden, würden wir sehen, dass wir eine ganze Reihe von Fleischprodukten haben, die abseits von diesen Umweltproblematiken für das Thema Körperstyling doch hochinteressant ist, ja. Und wenn wir so ein Gericht diskutieren, wie etwa Nierengulasch oder Leber, dann gibt es viele Menschen, die den aktuellen Trends folgend sagen würden, das ist absolut ekelhaft und inakzeptabel. Physiologisch sind diese Dinge aber auf jeden Fall hochinteressant und gar nicht so ungesund. Und dann haben wir einen Punkt, der natürlich für das Fleisch und für alles überhaupt heute einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist. Food is fashion, dauernd muss was Neues auf den Tisch. Tradition und Regionalität sind heute ganz im Trend. Superfood hat vielleicht den Zenit überschritten, wird irgendwie von Healthy Hedonism abgelöst. Und die Marktstrategien sind so schnell und der Wechsel so schnell, dass wir letztlich überhaupt nicht wissen, was als nächstes aufs Tapet kommt. Und Sie haben gerade angesprochen, die Fleischersatzprodukte. Wir wissen von Fleischersatzprodukten, dass sie Fleisch ersetzen, dass sie Tierleid vermeiden, dass sie aber in der Regel hochkalorisch sind, dass sie hochverarbeitet sind, high proceeded, dass sie stark gewürzt sind, stark salzhaltig sind. Und man kann eigentlich nur darauf warten, bis der nächste mediale Shitstorm kommt und gegen die Fleischersatzprodukte dann eben auch wettert. Es steht eigentlich unmittelbar bevor und dann kommen irgendwelche Dinge wieder, vielleicht sogar die Thüringer Bratwurst. Ich komme jetzt, damit wir sozusagen den Bogen in die Zukunft gleich überhaupt spannen können, zum Aufbau nochmal und dann eben doch zur Geschichte, weil wir heute große Zugriffe auf Geschichte haben. Und viele Menschen überlegen immer, wie kann eine Vergangenheit ausgesehen haben, die mir passt. In Bezug auf unser Thema und in Bezug auf viele Menschen, die Fleisch- und Tierprodukten ganz kritisch gegenüber eingestellt sind, muss diese Vergangenheit enttäuschend aussehen. Tierisches Eiweiß gehört von Beginn an zur Geschichte des Menschen und die Verfügbarkeit von Protein ist sowas wie die Achillesferse der Menschheitsgeschichte. Von Beginn an haben wir alles gegessen, das Fleisch aller jagd- und fangbaren Tiere inklusive Reptilien und Insekten und dann Fisch, Schalenweichtiere oder Krustaceae, also Krebstiere, Garnelen, Krebse und so weiter. Und je mehr wir Eiweiß uns erschlossen haben, desto mehr sind wir Menschen geworden. Auf diese Formel könnte man das vielleicht bringen. Und Sie sehen hier Lucy, den ersten Menschen der Welt, jedenfalls den ersten Menschen der Welt, der unter anthropologisch-biologischen Aspekten das Kriterium erfüllt, Vorläufer von Mensch zu sein, früher Hominid zu sein, vor 3,2 Millionen Jahren. Lucy, so der Kunstname, von dem nur Knochenfragmente gefunden worden sind, war ein Omnivore, den wir heute beim direkten Kontakt, das sehen Sie gar nicht unbedingt direkt als menschlich identifizieren würden. Das Interessante für uns ist, Lucy hatte ungefähr ein Hirnvolumen von 560 Kubikzentimeter. Die Ernährung war überwiegend pflanzlich und Lucys Nachfahren haben allmählich angefangen, sich mehr Proteinquellen zu erschließen und mehr Fettquellen. Und wohl nicht zuletzt deshalb erhöhte sich das Hirnvolumen dann eben signifikant. Wir haben heute ungefähr 1300 Kubikzentimeter und dieser Zuwachs hat uns letztlich zu Menschen gemacht und hat dazu geführt, dass wir empathisch sind, dass wir sprechen können, dass wir strukturiert denken können und so weiter. Und das kann dieser frühe Hominid dann eben letztlich noch nicht. Und es dauerte letztlich bis zum Mesolithikum, bis der Homo sapiens neanderthalensis und der zeitgleich auftretende moderne Mensch, der Homo sapiens sapiensis, dann vor ungefähr 50.000 Jahren unser heutiges Hirnvolumen erreichen. Und wenn wir Zeit hätten und wir könnten eine altpaläologisch orientierte Vorlesung mal machen, dann könnten wir die genauen Entwicklungslinien ziehen und könnten in Korrelation setzen der Zugriff des Menschen auf tierisches Eiweiß und die Hirnwachstumsentwicklung. Und wir würden sehen, dass wir so stark abhängig sind eben vom tierischen Eiweiß, was wir zu einem gewissen Maß eben brauchen. Die Geschichte der frühen Hominiden und die der Zivilisation ist also unter unserem Aspekt heute vor allem eine Geschichte der Suche nach Protein, das wir immer verschränkt mit Fett sehen müssen. Eiweiß und Fett waren von Anfang an die Grundvoraussetzungen des Überlebens und deshalb, und jetzt komme ich zum kulturwissenschaftlichen Aspekt, hatte proteinhaltige Kost von Beginn an die größte kulturelle Wertigkeit. Und jetzt werden Sie sagen, als vor 12.000 Jahren im Vorderen Orient und vor 7.500 Jahren in Mitteleuropa die neolithische Revolution stattfand, also der Übergang von Jäger- und Sammlergesellschaften zu Ackerbau und Viehzucht, da siegte ja der Ackerbau und erst seitdem geht es richtig voran. Aber ich würde entgegenhalten, Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Sesshaftwerdung bedeutet eben nicht nur die Erfindung von Ackerbau, sondern bedeutet vor allem den Übergang vom Jäger zum Nutztierhalter, der parallel Proteinpflanzen anbaut, nämlich die frühen eiweißreichen Getreide und die Leguminosen. Und im Neolithikum haben wir dann zivilisatorischen Fortschritt, weil der Zugriff auf Protein überhaupt stabiler wurde in dieser Verschränkung. Und das Tier ist uns in mehrfacher Weise dann nützlich gewesen, nicht nur, weil wir es essen oder weil es Milch liefert oder weil es Fett liefert, sondern vor allem auch, oder Fell liefert, sondern vor allem eben auch, weil es Dünger dann liefert. Auch in den alten Hochkulturen und hier das Beispiel des alten Ägypten, wo wir durch den Totenkult einfach die meisten Quellen haben und viele von Ihnen werden schon mal in Ägypten gewesen sein und die Gräber aus dem Mittleren Reich, die Gräber der Edlen und des Adels im Tal der Könige besucht haben, da haben wir Tausende oder Zehntausende von solchen Darstellungen, die das schöne Leben im Jenseits zeigen sollen, die zeigen sollen, was man sich für ein gutes Leben in der Zukunft des Auferstehens nach dem Tod wünscht, dann sehen wir immer wieder agrarische Szenen, die das Tier eben absolut in den Mittelpunkt rücken. Und in den alten Hochkulturen, in den frühen Hochkulturen geht es ganz insgesamt primär um Protein. Und Fleisch hat hier eine deutlich höhere Wertigkeit als Pflanzen. Also isst die dünne Oberschicht viel Fleisch und die Bauern wenig. Das ist die Trennlinie, die wir seitdem immer haben. Und eigentlich kehrt sich das erst heute in einigen Teilen der europäischen Gesellschaften um. Sozialer Aufstieg in den frühen Hochkulturen bedeutet vor allem Zugriff auf Fleisch und zugespitzt dann noch ein Satz zur römischen Antike, weil wir auch noch zur Zukunft kommen wollen. Rom verwissenschaftlicht die Proteinproduktion, Gemüse und Getreide aus straff organisierten Großbetrieben. Und wir haben jetzt eben in der römischen Antike, die ja die Grundlage schafft für europäische Kultur insgesamt, einen ganz anderen Umgang mit dem Tier, nämlich in der römischen Antike vor 2000 Jahren und vor allem durch die landwirtschaftlichen Schriften Catos wird das Tier dann endgültig eben zum Nutztier, systematisch gezüchtet und verwertet. Diskussionen um Tierleid gibt es eigentlich noch nicht. In der Summe entsteht dann ein System mit einem Fisch- und einem Fleischkonsum von etwa 20 Kilo pro Kopf und Jahr, ergänzt durch Leguminosen und sauer eingelegtes Gemüse. Heute nennen wir das Ganze Mittelmeerdiät. Aber Geschichte ist immer ein Auf und Ab. Alles im Leben und alles in der Kultur verläuft irgendwie sinuskurvenförmig. Und nach 400 implodiert das Imperium Romanum. Die Völkerwanderung bringt einen enormen zivilisatorischen Rückschritt. In nördlich der Alpen rutschen wir eigentlich auf den Stand des Neolithikums zurück und nördlich der Alpen haben wir dann eben einen stark steigenden Fleischkonsum und eine stark sinkende Lebenserwartung. Wie das? Ich habe doch die ganze Zeit gedacht, Reichtum und Fleisch bedeutet besseren Lebensstandard. Wir haben eben dann mehr Fleisch, weil wir nördlich der Alpen eine andere Boden-Mensch-Relation hat. Viehzucht wird zum profitabelsten und ökonomisch effektivsten Instrument der Lebensmittelversorgung insgesamt und dadurch, dass wir keine geregelte Vorratshaltung haben, rutscht der Lebensstandard eben stark nach unten jetzt. Die Eichelmast im Wald ist ökonomischer als ein Pflanzenanbau und leichter zu bewerkstelligen, weil wir so viel Fläche haben. Und so waren viele Mahlzeiten gekennzeichnet von enormen Mengen an einfach zubereitetem Fleisch. Und wenn ich heute mit großem zeitlichen Abstand nochmal Asterix und Obelix lese, dann merke ich eigentlich, wie historisch intelligent diese Geschichten gezeichnet worden sind. Und vor allem hier der dicke Obelix, der laufend ein Wildschwein nach dem anderen eher frisst als isst, trifft doch ein frühmittelalterliches, fränkisches Verhältnis eigentlich ganz gut. Der Fleischverbrauch erlebt im Mittelalter bestimmte Konjunkturen und in der Zeit, die uns jetzt am nächsten ist, die Frühneuzeit, die Zeit nach der Entdeckung Amerikas und nach der Reformation, Da haben wir eigentlich eine absolute Zeit des Mangels und der Fleischkonsum sinkt im Verlauf der frühen Neuzeit von ungefähr 100 Kilo pro Kopf und Jahr auf unter 16 Kilo pro Kopf und Jahr, sodass sich ein weit verbreiteter Proteinmangel einstellt. Verantwortlich dafür sind Prozesse, die wir heute auch gut kennen, der Klimawandel, aber umgekehrt wie heute. Wir haben seit den 1570er Jahren eine markante Abkühlung. Wir sprechen von der sogenannten kleinen Eiszeit. Dadurch und in der Folge dieses Klimawandels konfessionelle Kriege, die sich zu einem Weltkrieg ausbreiten, zum 30-jährigen Krieg. Und im Verlauf der frühen Neuzeit wird Deutschland auf den Stand eines Entwicklungslandes zurückgeworfen. Und in der Folge haben wir einen Großteil der Bevölkerung, der eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf Protein hat. Lebenserwartung sinkt, die Menschen werden kleiner, neue Krankheiten treten auf und so weiter. Dann kommt der neue Wandel, der heute so bizarr aussieht, weil wir die Verbesserung der Lebensumstände erst durch die Industrialisierung haben. Wir lernen ja heute immer wieder, die Industrialisierung hat uns entfremdet, sie hat die Umwelt zerstört. In einer Fleischperspektive macht die Industrialisierung das Leben besser. Klar, die Industrialisierung basiert auf einer Grundlage, dass die fossilen Energien und die Metalle nicht gebraucht werden, sondern verbraucht werden. Und die Industrialisierung frisst die Welt auf und wir leiden heute drunter und müssen versuchen, uns zu deindustrialisieren. Aber die Industrialisierung hat uns vor allem satt gemacht. Die Lebenserwartung ist in die Höhe geschnellt. Wir haben die letzte große europäische Hungersnot in den Jahren um 1850. Und wenn wir im vorindustriellen Zeitalter leben würden, dann würde ein Großteil von uns heute überhaupt nicht mehr leben, rein altersbedingt. So halt. Also Industrialisierung total ambivalent. In der Frühphase der Industrialisierung bis ungefähr 1850 ist der Lebensstandard noch total gering. Bis dahin haben wir regelmäßig Hungersnöte, ein großes Elend als Grundmuster der vorindustriellen Entwicklung. Und die Talsohle der mitteleuropäischen Fleischentwicklung wird dann um 1850 durchschritten. Und jetzt beginnt die Verwissenschaftlichung von allem und wir können ganz anders mit Fleisch umgehen. Seit etwa 1860 steigt der Fleischkonsum kontinuierlich von unter 30 Kilogramm auf über 50 Kilogramm um 1900. Ein Wert, der dann nach den Weltkriegen erst wieder in den 60er Jahren erreicht wird. Und Fleisch wird zum Wohlstandssymbol schlechthin, nicht zuletzt, weil so viele Menschen die Erfahrung von Nahrungs- und Proteinmangel eben gemacht haben. Und wissenschaftlich ja, haben wir jetzt extreme Dynamiken und Fleisch rückt in den Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung. Und bei der frühen organischen Chemie um Liebig oder den Proteinentdecker Mölder 1838, dann haben wir erstmals einen wissenschaftlichen Blick auf Proteine und können das Ganze steuern. Proteine werden jetzt dargestellt als Substanz, die man entschlüsseln kann, die nicht mehr nebulös ist, die handhabbar ist und die der Mensch, verstanden als industrielles, ja, als Industriepalast, wie es diese Darstellung zeigt, die der Mensch eben zum Funktionieren braucht. Überleben und Funktionieren bilden jetzt ein Begriffspaar. Und deshalb wird die Industrialisierung der Fleischverarbeitung positiv gesehen. Die Schlachthöfe, die wir erstmals in einer fordistischen Form, mit einer Fließbandproduktion großindustriell in Cincinnati 1873 haben, kurz später in Chicago und dann um die Jahrhundertwende auch in Deutschland, das sind nicht verschämte Industriebetriebe, die man irgendwo an der Peripherie baut, sondern sie bilden einen Ring um die Städte. Sie werden sozusagen als Beschleuniger von zivilisatorischen Prozessen verstanden. Und die Städte sind damals stolz drauf, dass sie möglichst viele und effektive, möglichst große industrielle Schlachthöfe in ihr Umfeld holen, um sich überhaupt entwickeln zu können. Paradox, heute ist es natürlich genau eben umgekehrt. Die Weltkriege führen dann dazu, dass der Mangel temporär wiederkommt und die Proteinunterversorgung sich wieder ins kulturelle Gedächtnis eingraviert und nach dem Zweiten Weltkrieg und besonders in den 1950er Wohlstandsjahren kommt es dann zu einer regelrechten Fresswelle mit der großen Bedeutung von Fleisch und wir sehen hier auf dem Bild einen gut genährten Jungen, der gierig und glücklich einen großen Schweinekrustenbraten in die Mangel nimmt und versucht, ihn zu essen. Ein Wohlstands-, ein Glücks- und ein Fantasiebild der 1960er Jahre, wo jeder gesagt hat, so will ich auch leben. Und wenn wir heute unseren Kindern im Kindergarten bei einer Geburtstagsfeier so einen Krustenbraten mitgeben würde, dann stände die Staatsanwaltschaft vor der Tür und würde sagen, das ist doch eine Art von Körperverletzung. Und dann kommt der große Umbruch in den Jahren um 1970. Ein langer und komplizierter Prozess, der beginnt eigentlich mit dem grünen Plan der Bundesregierung 1955, im Plan einer groß angelegten Chemisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft. Der setzt sich fort 1962 mit der großartigen Rachel Carsons, mit ihrem US-Bestseller Silent Spring, 1963 auf Deutsch, Der stumme Frühling. Dann haben wir einen Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek mit seiner Sendung Ein Herz für Tiere, der erfindet, ja, oder der thematisiert die Geschichte vom Käfighuhn und von all die Tieren, die leiden. Er anthropomorphisiert das Tier, er vermenschlicht das Tier, was für uns dazu führt, dass wir eine ganz andere Wahrnehmung des Tieres haben. Und da denken viele Menschen noch, ja, das sind so Übergangsphasen, das betrifft uns gar nicht unbedingt. Aber 1972 veröffentlicht der Club of Rome die Grenzen des Wachstums. Wir sehen und wir lernen, dass die Welt auch untergehen könnte, weil wir sie überbeanspruchen. Viele glauben das noch nicht. Dann kommt aber in dieser Zeit auch die Biafra-Krise, der erste große Krieg, wo wir millionenfach hungernde Menschen in den Jahren um 1970 auf den deutschen Bildschirmen sehen. Und wir haben in Westdeutschland die Ölkrise 1973, die dazu führt, dass der Groschen bei einer Mehrheitsbevölkerung fällt. Mit dem Wohlstand geht es so nicht weiter. Und wir haben eine zivilisationskritische und fleischkritische Entwicklung. Man sagt, die Wurst ist die neue Zigarette, Tofu spielt eine Rolle, die ersten Ersatzprodukte spielen eine Rolle und das Ergebnis ist eben, dass sich 1979 die erste Ökopartei gründet, die Grünen, und damit ist ein Prozess in Gang gesetzt, der bis heute dauert, der aber vielleicht seinen Zenit auch überschritten haben wird. Tofu wird zur Chiffre für besseres Leben, wir haben Fleischbashing, wir haben Veganismus und so weiter. Ich komme jetzt ganz kurz, ja, ein bisschen darf ich noch, oder? Zur Ernährungsbildung im Digitalzeitalter, weil sie entscheidend ist für die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft heute mit dem Thema Ernährung überhaupt umgehen. Die Frage, ob ein Produkt oder eine Branche heute akzeptiert werden, hängt eben nicht davon ab, ob die Frankfurter Allgemeine darüber berichtet oder eine ARD-Sendung. Das sind alles Dinge, die bei unter 35-Jährigen und bei einem Großteil der Bevölkerung heute gar nicht mehr vorkommen. Klassische Ernährungsbildung greift im Digitalzeitalter eben überhaupt nicht mehr. Die bisherige Ernährungsbildung funktioniert ja folgendermaßen. Eine kompetente Person informiert Menschen mit Informationsdefizit und erhebt Anspruch auf Deutungshoheit. Und wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gesagt hat, Kohlenhydrate sind wichtig, Obst ist gesund, Eiweiß nicht vergessen und Zucker ist Horror, dann denken die meisten hier im Hörsaal das und viele von Eltern eben auch so, aber Jugendliche eben überhaupt nicht unbedingt. Da spielen Peergroups und Medien eine viel größere Rolle und das Digitale ist eben auch in Bezug auf die Fleischthematik oder gerade in Bezug auf die Fleischthematik so verführerisch, weil das Digitale mit einem Versprechen verknüpft ist, nämlich allwissend und wahr zu sein. Das Problem ist aber, das Wissen auf Social Media und YouTube ist nicht der Wissenschaft verpflichtet, sondern dem Profit und dem Effekt. Und so entstehen Fake Facts und die Deutungshoheit für die Schülerinnen und Schüler hat dann eben nicht die Ernährungsberater, sondern der Influencer. Und damit sind ganz andere kommunikative und letztlich auch politische Logiken in Gang gesetzt. Und das Ganze führt eben auch dazu, dass ein Teil der Gesellschaft einen neuen und vor allem einen kritischen Blick auf Wissenschaft hat mit allen problematischen Begleiterscheinungen. Schülerinnen und Schüler wählen die neuen Kanäle eben selber aus und entscheiden bewusst je nach Interessenslage, welche Informationen sie annehmen möchte und welchem YouTuber sie eben dann vertrauen. Zum Beispiel hier eine Seite mit angeblich gesunden Smoothies. 2,5 Millionen Mal aufgerufen. Oder der schöne Clip der Deutschen, genau hier die Folie mit den 12 Healthy Smoothies, 2,5 Millionen Aufrufe. Oder aber die Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, jenem Dachverband, auf dem sich eigentlich die gesamte Ernährungskommunikation und Wissenschaft in Deutschland einigt. Eine ganz tolle Angelegenheit, aber hier eben nur mit 1700 Aufrufen, spielt also medial überhaupt keine Rolle. Und wir sehen klar bei einer Analyse dieser netzbasierten Kommunikation, was heute überhaupt wichtig ist. Gesundheit so Mittel, aber zum Beispiel eine Seite mit Top 10 Tasty Breakfasts mit 4,5 Millionen Klicks. Und wir sehen, Geschmack ist ultra wichtig und Gesundheit oder Tierwohl bei diesen Dingen spielt eigentlich gar keine Rolle. Der Informationskosmos der Jugend schwer zu verstehen und vor allem die Generation Z, die bis 2012 Geborenen, da ist dieser Informationskosmos kaum kalkulierbar. Wir haben völlig andere Strategien von Medienkonsum, von Wissensaneignung, von Kommunikation über Wissenschaft. Wir haben kein lineares Fernsehen, aber Streaming und On-Demand. Und wenn wir als Wissenschaft Menschen erreichen wollen, dann müssen wir Content aufbereiten und zielgruppengerecht anbieten. Und wir sehen übrigens in der Politik sehr deutlich, dass Politik immer wieder fragt und verzweifelt darum ringt, wie können wir als Politik überhaupt Influencer werden? Und die medienwissenschaftliche Logik sagt immer, Politik kann überhaupt nicht Influencer werden. Wir kriegen keine Schnittmenge zugange. Politik kann in diesen netzbasierten Kanälen eigentlich kaum agieren, es sei denn, sie polarisiert. Und sie tut das wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Dann erreichen wir ein großes Publikum. Mit einem unaufgeregten Dialog bleiben wir in unserer Filterblase. Und das ist natürlich dramatisch und im Augenblick nicht zu beheben. Ja, was schauen sich Jugendliche zum Beispiel an? Von wem werden sie beeindruckt? Bibis Beauty Palace, gerade wieder zurück nach kurzer Pause in den Medien. Es geht um Styling und Lifestyle. Zielgruppe sind Mädchen zwischen 10 und 20. Ernährung ist Lifestyle und deshalb auch Ernährung zu Videos zu Ernährungsthemen. Bibi ist Vegetarierin. Na und? Wir würden vielleicht eine ganz andere Ernährungskommunikation entwickeln, aber auf die hört keiner. Und wenn Bibi in ihrem Kanal sagt und lachend ein bisschen Honig irgendwo in ein Smoothie schüttet und sagt dann irgendwie, Fleisch ist uncool und Honig ist Naturprodukt, also gesund, tut überall Honig rein, dann ist das nicht besonders tiefgründig, erreicht aber in diesem Fall 5,8 Millionen Menschen und wird auf diese Weise kulturell eingraviert und bei einem permanenten Konsum wirken solche Muster dann eben auch. Genau, wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite arm und auf der anderen Seite reich. Wir haben ethnische Milieus, wir haben Lebensstile. Aber gerade Jugendliche wollen sich eben hier zu bestimmten Bezugsparametern bekennen und sich von anderen abgrenzen oder zu Mehrheiten bekennen. Und die gängigen soziologischen Parameter laufen eben in der Wahrnehmungswelt von der Generation Z ein bisschen anders. Dann haben wir natürlich Marken, die eine extrem große Rolle spielen, weil Menschen beim Konsum von Marken davon ausgehen, dass sie positiven Eigenschaften der Menschen, der Marken auf sie übergehen. Da haben wir Marken wie Red Bull, da funktionieren solche Dinge unheimlich gut. Wir haben bei den Lebensmitteln aber letztlich eine ganz andere Kommunikation dieser Markenstrukturen und wir haben unter den Fleischprodukten überhaupt keine Marken, die im Augenblick stark sind. Das macht den Fleischdiskurs nochmal zusätzlich schwer. Wir haben allerdings im Bereich der Ersatzprodukte und der Bioprodukte eine stärkere Fraktion. Die irische Firma Kerrygold macht eigentlich vor, wie man hier auch etwa Käseprodukte über eine Marke sehr stark ins Spiel bringt. Und unter den Ersatzprodukten sehen wir da eine wesentlich größere Power, wenn Sie etwa an Rügenwalder denken mit der veganen Leberwurst. Oder an die Alpro-Produkte, die hier besonders erfolgreich sind. Aber Wenn wir über das Thema Fleisch sprechen, sehen wir, dass Fleischprodukte eigentlich überhaupt keine Marken haben und insofern in diesen medialen Diskursen weniger gehypt werden. Ein anderer Faktor sind etwa Fleischinfluencer, die ein eigenes Publikum haben, was aber von der fleischkritischen Fraktion stark eben abgegrenzt ist. Jetzt ist der Boden bereitet. Wir haben die Strukturen der Ernährung angeschaut, wir haben das Digitale angeschaut, wir haben die Vergangenheit angeschaut und ich kann endlich zur Zukunft kommen. Ob sich im Zuge der verstärkten Klimafolgen neben Flugscham bald auch eine Fleischscham bilden wird, das weiß ich nicht. Ich habe bis vor kurzem noch gedacht, ich glaube eigentlich nicht daran. Aber die Dynamik der letzten 3 Jahre ist eben dann doch besonders groß. Und das macht eben diese Kombination aus Klimakrise, aus Corona-Krise und den neuen kriegerischen Auseinandersetzungen eben auch in Europa, die zu einem Krisenbewusstsein führt, was dazu geführt hat, dass der durchschnittliche Fleisch-pro-Kopf-Versuch Verbrauch von 62 auf 52 Kilo runtergegangen ist. Ob das nicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass durch Corona der Out-of-Home-Konsum reduziert worden ist, das wissen wir noch nicht genau. Aber dieser Trend im Augenblick der Fleischabkehr, der scheint sich im Augenblick doch zu stabilisieren. Meine Kolleginnen und Kollegen sagen, die Essgewohnheiten sind kulturell tief eingraviert, da wird sich wenig ändern. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht sind eben dann In-vitro-Fleisch oder Beyond Meat schon die Vorboten einer Post-Fleisch-Ära. Aber gerade wenn wir so einen Konzern wie Beyond Meat haben, den Sie kennen, der vor 3 Jahren zum großen Börsenstar avanciert ist mit seinen Fleischersatzprodukten, da haben nicht nur die Börsen und die Kapitalanleger, sondern große Teile der Ernährungsszene große Hoffnungen reingesetzt und haben gesagt, das ist die Zukunft, die Ersatzprodukte werden den Markt dominieren. Ich sage das eigentlich auch, viele Studierende sagen das auch, aber wenn wir auf die ökonomischen Kenndaten schauen, dann sehen wir, dass sich der Beyond Meat Börsenkurs und Aktienkurs mit über 2/3 schon wieder reduziert hat und dass Beyond Meat an der Börse eigentlich schon wieder tot ist. Und da werden wir uns jetzt anschauen, was ist da eben hier eben zu erwarten. Noch sind Sachen wie der vegane Rebel Burger von Burger King ja tradierten Mustern verhaftet und adressieren an unser Bedürfnis nach tierischer Kost. Aber sie schlagen vielleicht schon Brücken in eine Zeit, in der unsere Proteinversorgung ganz ohne Viehhaltung gedacht und realisiert werden kann. Und angesichts wachsender Weltbevölkerung und sich verschärfender Ressourcenkonflikte und einer Bedrohung durch klimabedingte Extremwetterereignisse dürfen natürlich in Zukunft Fragen nach globaler und lokaler Ernährungssicherheit bestimmt an Bedeutung gewinnen. Und schon jetzt suchen unterschiedliche Akteure nach Antworten, etwa bei Verbindungen mit bioökonomischen Innovationen. Was sind bioökonomische Innovationen? Es gibt eine ganze Reihe von Forschungskonsortien, die sich mit sowas im Augenblick beschäftigen. Da geht es aber weniger irgendwie um den optimalen veganen Burger oder um Insekten oder sowas, sondern es geht vor allem etwa darum, dass man, ja, komme ich gleich drauf, durch neue Züchtungen was erreichen kann. Und ja, was will Forschung heute in diesen Bereichen? Sie denkt in ganz großen Schritten natürlich. Und wir versuchen, oder die Forschung versucht letztlich im nächsten Jahrhundert, den Wiederkäuer der Meere zu entwickeln. Und sowas. Ja, also wir müssen da in großen Schritten denken. Darum geht es jetzt eben auch. Ja, und ich habe 15 Trends für die Zukunft, die ich mit Ihnen ganz kurz noch zum Abschluss diskutieren möchte. Das ist erstens die neue Rolle der Landwirtschaft und der Futtermittelindustrie. Deutlich ist das schon geworden, globale Landwirtschaft muss künftig mehr produzieren, sie muss nachhaltiger arbeiten und vor allem effizienter. Viele Menschen in Mitteleuropa und gerade in Deutschland glauben, dass es zurückgeht zu einer alten bäuerlichen Wirtschaft, wie wir sie etwa im Freilichtmuseum sehen. Das ist international gesehen eine total merkwürdige Haltung, die auch international eigentlich gar nicht verstanden wird. Was ist alte Landwirtschaft? Nehmen wir Äthiopien, wo ich vor 3 oder 4 Jahren anlässlich einer Forschungsreise und Begehung von landwirtschaftlichen Projekten unter anderem dieses Bild gemacht habe. Ein neolithisches Bild, ist das ein Steinzeitbild, ist das ein Bild aus der frühen Sesshaftwerdung, ist das ein Bild, zu dem wir zurück können in irgendeiner Form. Äthiopien hat heute ungefähr 80 Millionen Einwohner. 3/4 der Bevölkerung leben in extremer Armut. Das Land ist total überweidet. Wir haben massenhaft Vieh, vor allem, weil das Vieh prestigeträchtig ist. Vieh bringt Ansehen. Die CO2-Bilanz ist katastrophal. Und der Fleischverbrauch, man könnte denken, in Anbetracht der vielen Tiere, der Fleischverbrauch sei zumindest hinreichend. Er ist in den letzten Jahren gestiegen von 6 Kilo auf 10 Kilo pro Kopf und Jahr. Damit haben wir immer noch eine massive Proteinunterversorgung, zumal ja nicht vernünftig substituiert wird durch pflanzliche Proteine. Und wohin geht die Entwicklung? Wird sich so eine Landwirtschaft vielleicht fortentwickeln? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es geht nicht hin zur Verbesserung der kleinen Landwirtschaft, sondern zum großen Agrobusiness, zum Beispiel das Saudi-Star-Farm-Projekt an der Grenze zu Südsudan, Riesenfarmen zur Reisproduktion für den chinesischen Markt, hochproduktiv, aber problematisch, weil Menschen von ihrem Land vertrieben werden. Für jeden Mensch, der demokratisch denkt, sind das natürlich totale Katastrophen, die ethisch beschämend sind. Aber Demokratien sind weltweit eben nicht auf dem Vormarsch und wir werden im 21. Jahrhundert viele Agrargroßprojekte sehen oder wir sehen jetzt schon in Bezug auf die Ausbeutung von Agrarressourcen einen neuen Kolonialismus und neue Formen einer globalen Fleischwirtschaft, die aber nicht den Menschen vor Ort zugute kommt. Da können wir also skeptisch sein und ganz neue Entwicklungen erwarten. Zweitens, Kultur läuft sinuskurvenförmig. Seit dem Ende der 1960er Jahren haben wir eine romantische, technikfeindliche Grundstimmung bekommen, gerade in Deutschland. 1 bis 2 Generationen sind davon betroffen, ich zum Beispiel, aber diese Generation tritt ab. Selbst Joschka Fischer geht schon auf die 80 zu. Die alte Umweltbewegung ist sozusagen am Ende. Was bekommen wir? Eine neue, eine vielleicht radikale Umweltbewegung. Vieles deutet darauf hin, und ich glaube, als Gesellschaft wären wir wie in den 1960er Jahren offener für neue Techniktrends. Wir werden In-vitro-Fleisch und vor allem Genfood akzeptieren. Und wir sehen auch, wo eine neue Technik verfügbar ist oder eine neue innovative Produktkategorie, da werden diese Sachen auch akzeptiert. Da hat natürlich die Corona-Krise ein Stück weit beigetragen. Selbst technikfeindliche Menschen haben in der Corona-Krise gemerkt, dass Hochtechnologie uns eben von dieser Pandemie nicht befreien kann, aber dass wir sie viel besser eben in den Griff bekommen. Der dritte Trend. Viele Menschen haben heute Angst vor hochverarbeiteten Lebensmitteln, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Die Zukunft gehört Medical Food und personalisierte Ernährung. Wearables messen Körperdaten und die Ernährung kann darauf abgestimmt werden. Jetzt werden viele von Ihnen sagen, das würde ich nicht mitmachen, aber wer weiß, wie in seinen Familienkontexten hier bestimmte Krankheiten verbreitet sind, bestimmte Tumortypen, Diabetes oder Alzheimer oder sowas, und dann weiß, dass es Ernährungsmethoden gibt und Ernährungszusätze, die davor wirksam schützen oder zumindest eine deutliche Absenkung bekommen, der wird dann schneller dorthin gehen und eben hier mehr Akzeptanz dafür zeigen. Das führt natürlich in der Summe zu einer neuen Landwirtschaft. Wir müssen global die Agrarproduktion bis 2050 wegen des Bevölkerungswandels um mindestens 60% steigern, sagt die Welternährungsorganisation. Der globale Fleischverbrauch wird sich aufgrund der Entwicklung in den Schwellenländern verdoppeln, auch wenn wir in den westlichen Industrieländern leicht reduzieren. Und das führt global zu einem doppelten Futtermittelverbrauch mit allen Konsequenzen für die ökologische Entwicklung. Und die Landwirtschaft muss in Zukunft noch viel mehr tun. Sie muss eben auch Energie liefern und sie muss mit der Erderwärmung fertig werden. Wir sind als Exportnation künftig noch viel mehr gefragt, weil Deutschland sozusagen als europäisches Land zu den Ländern gehört, die viel weniger von Katastrophen betroffen sind. Und wir bekommen auch da natürlich notwendigerweise einen starken Innovationsschub und dabei verschränken sich dann auch ökologische und konventionelle Landwirtschaft von vielen heute als absolute Gegensatzpaare wahrgenommen. Und wenn wir in die Agrarforschung sehen, dann sehen wir etwa, dass in der konventionellen Forschung enzymatische Futtermittel eingesetzt werden, also Futterzusatzstoffe auf Zitrusaromenbasis, die dazu führen, dass der Methanausstoß der Wiederkäuer nochmal deutlich reduziert wird und so weiter. Also die Spitzentechnologie ist hier total dynamisch und kennt eigentlich diesen Unterschied zwischen ökologisch und konventionell eben gar nicht unbedingt. Und CRISPR-Cas als Gentechnik wird hier sicherlich nochmal viel stärker wissenschaftlich, technologisch zuschlagen und sich durchsetzen, weil es eine globale Notwendigkeit vielleicht dafür gibt. Wir können natürlich auch davon ausgehen, dass Nahrungs- und Umweltkrisen bis zur Jahrhundertmitte stark zunehmen. Wir werden uns an Bilder verhungernder Menschen gewöhnen müssen, wie im Zuge der Biafra-Krise 1967. Die Vereinten Nationen haben ja noch vor 5 Jahren das Ziel ausgegeben, den Hunger ganz zu reduzieren. Wir haben die Zahl von 1 Milliarde hungernden Menschen zwischenzeitlich etwas unterschritten und wir sind jetzt wieder auf dem Weg hier steil eben nach oben. Und da stellen sich für uns natürlich ganz neue ethische Fragen, gerade im demokratischen Europa. Was darf der Mensch in einer Demokratie essen, wenn andere hungern? Wie halten wir es da überhaupt mit dem Fleisch? Das ist schwer zu sagen und in der Demokratie muss das der Einzelne selber entscheiden. Aber eins ist klar, einem wachsenden Qualitätsbewusstsein steht dann unter Preisdruck nochmal ein klarer Trend zu Effizienzsteigerung in der Produktion gegenüber. Und wenn ich sage, der Einzelne muss das selber entscheiden, dann ist das auch in der Forschung umstritten, weil viele Leute sagen, wir haben sozusagen die Aufgabe, im Zuge des Kantschen Imperativs Politik so zu gestalten, dass die Freiheit des Konsums eingeschränkt werden muss. Und das wird eine entscheidende politische Frage der Zukunft eben auch sein, die ganz schwer zu beantworten ist. Da ist die Frage, welche Rolle die sogenannten New Food Systems spielen werden, also neue nachhaltige Nahrungsmittelsysteme zur Erschließung alternativer Proteinquellen, die dann auch Fleisch ersetzen können. Wir haben großindustrielle Aquaponik oder neue Pflanzen. Dadurch wurde 2019 ein großes Verbundprojekt mit Partnern aus Wissenschaft, Gesellschaft und Industrie ins Leben gerufen. Da geht es eben darum, diese Dinge biotechnologisch nach vorne zu denken und neue Strukturen eben letztlich zu entwickeln. Eine dieser Innovationen ist dann etwa das Vertical Farming, heute in Deutschland sicherlich illusorisch, aber das kann sich ändern. Vereinzelte Projekte wie hier etwa in Singapur zeigen, wie es gehen könnte. Unter rein ästhetischen Gesichtspunkten sieht das schon ganz toll aus, aber es ist wirtschaftlich im Augenblick in Europa noch unrentabel. Aber wir sehen, dass etwa Singapur ein Programm aufgelegt hat, wo in 5 Jahren 13 Milliarden US-Dollar in solche Vertical Farming-Projekte gesteckt werden. Und wir haben im Augenblick auch eine Situation auf den globalen Märkten, dass überschüssiges Risikokapital von den Finanzmärkten von Großinvestoren einfach in solche Projekte gestreut wird, um zu gucken, was passiert. Und ja, davon sind wir abhängig, von der Bereitschaft, Risikokapital einzubringen, wird abhängen, wie solche Dinge in Europa sich entwickeln können. Die Niederländer sind hier auf dem Vormarsch, wenn sie an die Uni Wageningen fahren oder nach Rotterdam, dann sehen sie ganz interessante Ansätze. Wenn sie heute nach China reisen, sehen sie wieder ganz andere Ansätze. Da haben sie etwa schon Gebäude, die aussehen wie bei uns, altertümliche riesige Parkhäuser, die zur Schweinezucht sind. Übrigens die gesellschaftliche Kritik in China daran ist ungefähr null. Am Ende wird nicht unser Gewissen diese Fragen regeln oder nicht unbedingt eine Politik, sondern es ist vor allem die Ökonomie, die das tun wird. Die Revolution der Produktion kommt eben erst mit drastischen Preissteigerungen und damit mit einer Wirtschaftlichkeit. Und die großen globalen Marktveränderungen, die sind das eine, auf die können wir nur begrenzt einwirken und sie lenken, wenn überhaupt. Und das andere ist die geopolitische Ausgangslage. Wir in Europa haben Kritik an solchen ganz modernen Methoden, an der harten Ökonomisierung jeder Art von Landwirtschaft. Aber wenn etwa China oder Indien oder Brasilien auf so ein marktkapitalisierendes Agrobusiness setzen, dann brauchen wir uns die Frage nach einer sozialverträglichen Landwirtschaft fast gar nicht mehr zu stellen. Wir sind natürlich Optimisten, und wir müssen diese Dinge mitdenken, aber in einem globalen Maßstab haben wir ganz andere Dinge im Augenblick am Start. Ja, ein achter Trend, und ich bin fast am Ende. Wir haben natürlich auch kleinräumig eine ganze Reihe von Dingen, die in Bezug auf Fleisch und Tier und Landwirtschaft eine ganz große Rolle spielen können. Wir haben etwa industrielle Klimakammern, die wir in einem kleinen Maßstab in den nächsten Jahren schon bekommen und schon haben, zur Anzucht von Nutzpflanzen wie Rucola, Spinat oder Quinoa, also solche Controlled Environment Systeme, die dazu dienen, Landwirtschaft unabhängig zu machen von dem, was über der Erde ist. Wir können es in Gebäuden machen, wir können es in Bergwerken machen, wir können es unter der Erde tun und so weiter. Und das sind Dinge, die in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Wir denken ja bei Zukunft an Raumfahrt oder sowas. Die eigentliche Raumfahrt, die geht bei uns eher in solche Systeme, und das spielt global eine viel größere Rolle. Dann haben wir in Bezug auf die Tiere noch andere Parameter, die eine große Rolle spielen. Jetzt kommen wir sozusagen zu kleinen Tieren und Pflanzen. Mikroalgenproduktion in großem Maßstab. In Deutschland haben wir jetzt schon. Landwirtschaft ist also nicht nur Acker und Salat und Tierleid. Warum überhaupt Mikroalgen? Zur proteinreichen Futtermittelherstellung, weil wir uns den Sojaimport aus den fernen Ländern bald gar nicht mehr leisten wollen oder dürfen. Und Mikroalgen sind eben auch ein aromagebendes Futtermittel für deutsche Garnelen, die ja heute schon in Bayern gezüchtet werden. Wir werden also uns ohnehin emanzipieren, auch bei der tierischen Ernährung von den Weltmeeren, und werden das zu uns holen. Und deshalb ist es kein Wunder, dass heute der größte Kaviarproduzent der Welt nicht mehr Iran oder Russland ist, sondern Israel, mit Dingen, die onshore produziert werden. Sie haben gewartet auf Insekten, zu denen komme ich jetzt noch ganz kurz. Das Novel Food Agreement der EU kennen viele von Ihnen. Bis 2021 kam ja in der Schweiz Grillen und Mehlwürmer als Lebensmittel deklariert in den Handel. Das ist bei uns inzwischen auch angelaufen. Sind wir bereit dafür, Insektenburger zu essen oder eine Insektenroulade oder sowas? Unbegründeter Ekel ist natürlich nur kulturell determiniert und lässt sich in Verlangen umkehren. Aber dazu braucht es kommunikatives Geschick, und immerhin spricht die Energiebilanz ganz eindeutig für Insekten, aber eben, solange wir alle hier leben, Insekten doch eher als Tierfutter als auf dem Teller. Fast am Schluss schon, stirbt Fleisch aus? Das Bild habe ich neulich auf dem Frische Markt in München gemacht, und es zeigt eigentlich unseren gesellschaftlichen Umgang mit Fleisch fast am stärksten. Wir haben immer noch Bock auf Fleisch, und wenn wir mal rausgehen in den Lebensmitteleinzelhandel oder in den Discount, dann sehen wir kleine Nischen, in denen Fleischersatzprodukte und vegane Produkte verkauft werden und in den Verkaufsprospekten ganz vorne und in den riesigen Kühltruhen dominiert dann eben doch hier dieses deutsche Schlagwort Bock auf Fleisch. Ich glaube nicht, dass Fleisch ausstirbt. Fleisch und tierische Produkte sind unverzichtbar, und vor allem sind sie in allen Gesellschaften, die Proteinmangel haben, extrem positiv besetzt und wertig. Und dass der Fleischverbrauch in China in gut einer Generation von weit unter 10 Kilo auf über 45 Kilo pro Kopf und Jahr gestiegen ist, wird als extrem positiv wahrgenommen. Und bei uns bleibt der Absatz ja eben auch erstaunlich stabil. Er geht allmählich herunter, aber andernorts auf der Welt steigt er massiv und lange noch. Eine Welt im Klimawandel wird das dann vielleicht viel restriktiver handhaben. Aber wie diese Welt im Klimawandel sich entwickelt, wie sehr sozusagen ein kategorischer Imperativ sich durchsetzt, inwieweit Menschen zur Vernunft kommen, das sehen wir eben im Augenblick überhaupt nicht. Und wir sehen eigentlich, wenn wir es vergleichen mit anderen Marktsegmenten, mit den Autosegmenten, könnte man auch denken, wir müssen kleiner werden, wir müssen elektrischer werden und, und. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Auf den deutschen Straßen und in den Autohäusern sieht es eigentlich schon so aus, als würden diejenigen, die große Autos kaufen, dabei sein, sich vorzubereiten für einen wie auch immer gearteten Kampf. Die großen Wagen, die Pickups und die SUVs, die steigen in den Absatzzahlen, obwohl hier im Raum wahrscheinlich kaum jemand damit liebäugelt, sich irgendwie ein Ungetüm mit 7 Liter Hubraum und 30 Liter Verbrauch zu kaufen. Aber wir reden nicht über uns als akademische und mediale Filterblase. Wir müssen eben über Gesamtgesellschaft sprechen. Ich bin fast fertig. Regionalprodukte werden offensichtlich immer wichtiger. Die Aufwertung der Region ist ein kultureller Reflex auf die Globalisierung und Regionalität wird kaum hinterfragt. Regional ist das neue Bio im Verkauf. Und wir sehen bei unseren Diskussionen um Fleisch, dass Fleisch eigentlich eine Metapher ist für alles Mögliche. Und viele Menschen sagen, ich möchte kein Fleisch und ich möchte gesund leben und ich möchte keine Massenhaltung und so weiter. Und wenn wir irgendwo einen normalen, konventionellen Betrieb haben, der einen kleinen Hofladen hat, dann sagen die Leute, das ist keine Massentierhaltung, das ist mein Bauer um die Ecke, dem vertraue ich oder meine Bäuerin um die Ecke. Dabei sind das konventionelle Betriebe, die das Futter aus Südamerika besorgen mit den ganzen üblichen globalen Stoffkreisläufen und regionalen Begleiterscheinungen, aber sie werden so nicht wahrgenommen und so funktionieren eben unsere regionalen Marktlogiken und hebeln eigentlich eine Ernährungs- und Agrarwende fast aus. Angst. Viele Menschen haben Angst vor hochverarbeiteten Lebensmitteln, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn nämlich die Biomarkerforschung noch weiter ist und die Lebensmittelforschung noch weiterentwickelt ist, dann werfen wir offensichtlich diese Vorbehalte über Bord. Und es ist keine Zukunft, dass Nestlé in Lausanne vor einiger Zeit das Nestlé Institute of Health Science eröffnet hat, ausgestattet mit einer ersten Marge von 400 Millionen Euro und 100 Forscherinnen und Forscher, um genau diese Dinge voranzubringen. Und wir sehen ja ohnehin, dass industrielle Lebensmittel und Lebensmittel von Global Brands sowieso auf dem Vorrang eben sind. Mit dem Ziel eben, Alzheimer- oder Diabetespräventionsfähigkeit zu entwickeln. Also Medical Food wird sicherlich Trend werden, muss aber schmecken. Und Medical Food lässt sich nirgends so leicht einsetzen wie im Bereich der Milchprodukte und beim verarbeiteten Fleisch. Und das führt eben auch dazu, dass wir eine große industrielle Fraktion hat, die ein massives Interesse daran hat, Fleisch und Fleischprodukte und Milchprodukte auf dem Markt zu halten und auf den Markt zu bringen. Dann haben wir den Traditionswandel und den Wandel insgesamt durch starke ökonomische Verschiebungen. Wir haben in Europa eine riesige ökonomische Schere, die sich immer weiter öffnet, ein wachsendes Luxussegment und eine wachsende Armut. Wir haben im unteren Einkommensdrittel mehr Discount, mehr Preissensibilität, weniger Qualitätsanspruch, kleinere und billige Verpackungen und sicherlich bringen steigende Lebensmittelpreise noch mal eine größere Dynamik. Die Angst vor diesen Prozessen, die wissen viele Konsumentinnen und Konsumenten und man hat manchmal den Eindruck, als würden viele Leute jetzt Anlauf nehmen zu einem letzten ganz großen Grillen, was aber kein letztes einmaliges Grillen ist, sondern vielleicht eine letzte große Fleischgeneration im Bewusstsein und das führt eben bei vielen Menschen zu einem undifferenzierten Umgang mit Fleisch und zu einem Massenkonsum. Eine Sache, die eine ganz große Dynamik bringt, sind Migrationsbewegungen in Europa. Heute haben 22% der Menschen in Deutschland einen internationalen Hintergrund. Bald sind es über 30%. Bei Schülerinnen und Schülern haben wir jetzt schon ungefähr 36%. Und hier sehen wir ganz neue Umgangsweisen mit Fleischprodukten. Wir haben einen mitteleuropäischen Diskurs, der biologisch und nachhaltigkeitsorientiert ist, aber dieser Diskurs, der ist bei uns kulturell eingraviert. Ich bin in den 60er Jahren geboren. Wir haben diese Dinge gelernt. Bei Menschen, die heute aus Osteuropa kommen, aus dem arabischen Raum, aus dem afrikanischen Raum, die haben häufig ja Konsumstrategien wie in den 50er, 60er Jahren. Und da braucht es letztlich eine ganze Generation, bis Menschen mit internationalem Hintergrund strukturell stärker vom Fleisch wegkommen. Für eine Generation werden diese Dinge bleiben. Und das führt dazu, dass wir ein Drittel der Bevölkerung haben mit einem deutlich unkritischeren Blick auf Fleisch als bei einem Rest der Bevölkerung. Es gäbe noch viele andere Produkte. Ja, wir haben im Bereich der Integrationsforschung machen wir eine ganze Reihe von Projekten im Augenblick, um zu schauen, wie hier Nahrungspräferenzen und Nahrungsstrategien eben ablaufen. Wir hätten ganz viele Beispiele, die wir noch stundenlang diskutieren könnten. Aquakultur als Chance, Nährstoffzirkulierung und deren Wirksamkeit auf die Wertschöpfung auf Farmebene, enzymatische Futterstoffe habe ich zumindest angesprochen. Wir haben natürlich auch die Züchtung von Tieren, wo wir ganz große Schritte nach vorne gehen können und von industriellen Rassen wegkommen können und wo wir regionale Rassen rückzüchtigen können und sozusagen neue Chancen für Tiere in Mitteleuropa haben. Dafür haben wir heute keine Zeit. Aber eins ist klar, wir brauchen in Zukunft für die Lösung all dieser Dinge nicht weniger Wissenschaft, wie viele das heute wollen, die sagen, Wissenschaft ist in irgendeiner Form überflüssig, sondern wir brauchen noch viel mehr Wissenschaft und wir brauchen einen unaufgeregten Diskurs und wir brauchen eine Diskussion unter den Wissenschaften und der Wissenschaft mit der Politik und vor allem mit der Gesellschaft. Nur so können wir die Probleme der Gegenwart und der Zukunft lösen. Und Fleisch ist hierfür sowas wie eine, nicht nur eine Metapher, sondern ein Dreh- und Angelpunkt, weil in unserem Umgang mit dem Thema Fleisch ja die Zukunft Europas abhängt. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.
Sagt der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder von der Uni Regensburg über Fleischkonsum. Seinen Vortrag mit dem Titel Tier und Fleisch im 21. Jahrhundert hat er am 9. Januar 2024 gehalten auf Einladung der Universität Leipzig. Wenn ihr gern mehr lesen wollt über künstlich erzeugtes Fleisch, über Fleischersatz, das hatte er ja angesprochen, dann kann ich euch hier auch noch ein Buch empfehlen. Geschrieben hat's Christian Weihmeier und das heißt Vergesst Fleisch, wie wir klug die Welt ernähren. Da geht's genau um das, was mutmaßlich in ein paar Jahren bei uns in Supermarktregalen liegen wird, künstlich erzeugtes Fleisch. Einen Tipp in Sachen Hörsaal habe ich aber natürlich auch noch. Aktuell wird wieder viel gesprochen über ein eventuelles AfD-Parteiverbotsverfahren. Und um die Komplexität eines solchen Verfahrens geht's im Vortrag des Rechtswissenschaftlers Christoph Möllers.
Das Gericht will keine Parteien verbieten. Das ist eine Rolle, die dem Bundesverfassungsgericht irgendwie unheimlich ist. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Regelung der werfenden Demokratie und das legitimatorische Kernproblem. Das, was wir da machen, wenn wir eine Partei verbieten, wenn wir einen Verein verbieten oder wenn wir einer Person Grundrechte aberkennen, ist etwas, in dem wir im Prinzip legales Handeln sanktionieren. Es geht nicht darum zu sagen, wir sind eine Ordnung, eine Partei verstößt gegen diese Ordnung, die Partei wird verboten, sondern es geht darum zu sagen, wir haben eine Ordnung, eine Partei verstößt gegen diese Ordnung, was ist die richtige politische Strategie gegen diese Partei? Und eine Möglichkeit ist es, ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen. Man muss manchmal den Mumm haben, es zu tun und manchmal die Weisheit haben, es zu lassen.
Findet ihr ebenfalls in der DLF-Audiothek. Wie auch jede Menge weiterer spannender Vorträge, schaut euch sehr gern mal um zwischen diesen inzwischen aber Dutzenden von spannenden Inhalten bei uns im Hörsaal. Ich bin Katja Weber, habt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.